Adoramus te, o Christe, wir beten dich an, o Christus. Mit diesem Lied aus Taizé möchte ich meinen heutigen Vortrag beginnen. Er lautet vom Wesen des Gebets und der Selbstbeschauung. In dem Lied wird schon angedeutet, wir beten dich an, o Christus, und die französischen Zeilen möchte ich euch nicht vorenthalten, die dort gesungen wurden. Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, Jesus, ewiges Licht, Jesus, wahre Weisheit, Jesus, Gott des Friedens, Jesus, starker und ewiger Gott, Jesus, du Freund der Menschheit, Jesus, endlose Güte. Und so danken wir dir, Herr, dass wir heute hier sein dürfen, dass du uns bis hierher geführt und erhalten hast. Wir bitten dich, sei mit uns in dieser Stunde und öffne unseren Geist, auf dass wir deine Offenbarungen immer besser und besser verstehen und langsam zu dir emporwachsen können. Amen. Gebet ist des Menschen Wort an Gott, oder genauer die Antwort des Menschen auf den Anruf Gottes. Ein echtes Gebet ist schon nicht mehr nur alleine Menschenwerk, sondern das Werk Gottes in uns. Gebet steht seit dem religiösen Erwachen des Menschen. Es ist der eigentliche und ursprüngliche Akt, eine Verbindung zwischen Gott und Mensch herzustellen. Der menschliche Anteil am Gebet hat von Anbeginn der Kulturen bis heute für eine reiche Vielfalt von Gebetsweisen gesorgt. Der archaische Mensch war ergriffen von den Manifestationen der Naturgewalten. Er war bestürzt über seine Abhängigkeit von ihnen. Er erkannte in ihnen übernatürliche Kräfte und personifizierte diese sogar. So sind dann ja die ganzen Götter auch entstanden. Durch sein Gebet versuchte er, diese Kräfte zu fesseln und zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Häufig war auch Magie seine Antwort auf deren Wirken. Durch Riten und Zauberformeln versuchte er, diese Mächte in die Gewalt seines Geistes zu zwingen. Hier ist Gebet ausschließlich und gewollt das Werk des Menschen, der versucht, Gott für seine Zwecke einzuspannen, ihn womöglich zu betören, damit er seine Wünsche erfüllt. Das gilt auch für den religiös noch wenig entwickelten Menschen, der um Reichtum, Sinnenfreuden, ja womöglich sogar um die Vernichtung seiner Widersacher bittet. Überhaupt wird ja das Bittgebet in der Regel mit dem Gebet an sich gleichgesetzt. Etymologisch leitet sich ja das Wort Beten von Bitten ab. Viele Menschen wenden sich ja auch dann erst an Gott, wenn die Not sehr groß ist, um die Not zu wenden. Ein Sprichwort sagt, Not lehrt beten. Doch die Motive, aus denen heraus sich Menschen an Gott wenden, sind weitaus vielfältiger. Da gibt es den Menschen, der Gott danken möchte für das, was er ist und hat. Andere sehen Gott als ihren Freund und Partner an, dem sie einfach alles erzählen, was sie bewegt. Eine schöne und weit verbreitete Art zu beten ist die Fürbitte für leidende Menschen. Wieder andere hadern und streiten mit Gott, schimpfen sogar auf ihn. Auch das wird von Gott angenommen. Warum geht's doch den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle, fragt Jeremia den Herrn. Er hadert mit ihm. Und Robert Blum geht sogar noch weiter. Nachdem er im Jenseits angekommen ist, er wurde ja bekanntlich standrechtlich erschossen, orientiert er sich und führt dort einen langen Monolog. Und unter anderem schimpft er auf Gott. Er sagt, so es irgendeinen Gott gibt, welche Freude kann es ihm denn wohl sein, wenn sich Menschen wegen eines Thrones und wegen Meinungsverschiedenheiten grausam totschlagen? Weil aber alle Zeit so Arges geschieht auf der Erde, und solches doch von einem Gott nicht ausgehen kann, der logisch und physisch nichts als nur die reinste Liebe sein kann, so gibt es keinen Gott. Oder wenn es einen Gott gibt, so ist er nur ein fluchwürdiges Fatum, das die Wesen als ein Spielzeug seiner Launen betrachtet. Darum noch einmal Fluch jedem Wesen, das Menschen schafft fürs leidigste Verderben. Und so einer wird später weiterentwickelt. Er wird zum Engel entwickelt und steigt in den höchsten Himmel auf. Warum? Weil Gott ihm eben nicht egal ist. Er ist empört, weil Gott nicht so handelt, wie er es doch sollte, seiner Anschauung nach. Und er sagt ihm das, er ist ehrlich zu Gott. Insofern ist eben auch das Schimpfen auf Gott eine Sonderform des Dialogs mit ihm. Und also, wenn man jetzt kühn wäre, könnte man sagen, ist auch das eine Form des Gebets, weil ja ein Dialog stattfindet. Ne? Gerade aus denen, die ihm nicht in einer lauen Haltung gegenüberstehen, kann der Herr sich wertvolle Werkzeuge bilden. Man denke auch an die Wandlung des Saulus zum Paulus. Aber es gibt oft den Ruf des Sünders, der sich weit von Gott entfernt fühlt. Sein Flehen um Vergebung ist typisch für alle Religionen. Die echten Formen des Gebets enthalten wesentlich das Element der Selbstaufgabe. Das heißt, das Bewusstsein, dass Gott größer ist als wir. Deus semper major, so hat das Ignatius von Loyola formuliert, der Begründer des Jesuitenordens. Und das heißt, Gott ist immer größer. Gott ist immer der Größere, kann man das auch übersetzen. Größer heißt auch, dass Gott größer ist als alle Vorstellungen, die wir Menschen uns von ihm machen. Daraus folgt, dass nur die Selbstdemütigung des Menschen Raum schafft für Gottes Wirken. Zunächst ist jedes Gebet spontan, aus der Not des Augenblicks geboren. Im Laufe der Zeit nimmt es feste Formen an. Es entwickeln sich Gebetszeiten, Gebetshäuser, Gebetsriten. Am Ende einer solchen Entwicklung kann oft die Erstarrung des Gebets im Ritualismus stehen, in festgelegten Gebetsformeln, und damit verliert das Gebet seine Spontanität und Freiheit. Gebet darf nie nur Gewohnheit, nur Norm sein, sondern muss sich immer neu um Ursprünglichkeit und Transzendenz bemühen. So wie ein Vogel, der immerzu seine Flügel schlagen muss, um zum Himmel aufzusteigen. Lässt er sie sinken, fällt der ganze Körper zu Boden. Wer sich im Gebet durch Gott erhoben weiß, fühlt sich frei, Gott wie einen Menschen, den er intim kennt und innig liebt, zu behandeln. Ich möchte noch auf eine Sonderform des Gebets hinweisen, nämlich das Herzens- oder Jesusgebet der orthodoxen Kirche. Dieses ist der Versuch, die Forderung des Paulus, betet ohne Unterlass, umzusetzen. Dabei wird der Name Jesu oder die Formel Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, ununterbrochen wiederholt. Und dies im Rhythmus des Atems und des Herzschlags. Das kann zu tiefen Erfahrungen führen. Am Ende des heutigen Vortrags gebe ich eine kleine Liste aus, auf der Literaturhinweise und die erwähnten Textstellen dann verzeichnet sind. Damit sind wir nun bei den tieferen Dimensionen des Gebets angelangt. Bisher war hauptsächlich von den Anliegen des äußeren irdischen Menschen die Rede. Der Mensch aber ist zweifachen Ursprungs. Er ist himmlischen und irdischen Ursprungs, natürlichen und übernatürlichen Ursprungs. Swedenborg spricht vom inneren und vom äußeren Menschen. Je nachdem, wie weit der innere Mensch schon den äußeren Menschen durchdrungen hat, oder andersherum, je nachdem, wie weit der äußere Mensch in der Lage ist, Geistiges zuzulassen, bittet der Mensch im Gebet etwa um Weisheit, um mehr und mehr Liebe und um Vereinigung mit Gott. Denn so sagt Swedenborg zum Verhältnis vom Inneren zum äußeren Menschen: Im inneren Menschen ist kein eigenes des Menschen. Im Inneren ist Gutes und Wahres. Der innere Mensch wirkt durch das Vernünftige auf den äußeren leiblichen Menschen. Der innere Mensch kann den äußeren Menschen dienstbar machen. Das heißt, der äußere Mensch wird in die Entsprechung zum Inneren gebracht. Das Gute und Wahre vermehrt sich. Das Denken gehört nicht dem inneren Menschen an. Im inneren Menschen ist Gutes und Wahres, welches Sache des Herrn ist. Den inneren Menschen bildet Himmlisches und Geistiges. Der Herr wirkt durch den inneren Menschen das Gute der Liebtätigkeit und das Wahre des Glaubens im äußeren Menschen. Diese letzte Aussage bestätigt die am Anfang gemachte. Gebet ist die Antwort des Menschen auf den Anruf Gottes. Denn da der äußere Mensch aus dem Sinnlichen denkt und aus den Begierden tut, in Klammern Swedenborg, ist er von sich aus gar nicht in der Lage dazu, ins Geistige vorzudringen. Somit erhebt sich die Frage, wer da eigentlich betet. Wie als Beispiel für die letzte Aussage Swedenborgs soll nun die Eingangssequenz des Gebets der Jara folgen aus dem großen Evangelium Johannes, Band 2. Hier betet ein ganz vom Wahren des Glaubens und von der Liebe zum Herrn durchdrungener Mensch. Sie fängt nicht gleich an zu beten, sondern bereitet sich innerlich, geistig darauf vor. Sagt Jara auf die Frage von Mathael, wie sie eigentlich betet. Sagt Jara: Ich versetze mich mit allen meinen Gedanken und Gefühlen in die tiefste Tiefe meines Herzens, worin die Liebe zu Gott zu Hause ist. Dadurch bekommt diese heilige Liebe eben also Nahrung, als wenn du auf eine stille Glut, die nicht mehr flammt, gutes, dürres und sehr leicht brennbares Holz legst. Das Holz wird die stille Glut gar bald darin erwecken, dass sie über sich ganz kleine Flämmchen wird zu treiben anfangen. Diese Flämmchen werden dann alsbald das Holz ergreifen und darauf wird das Ganze in die hellsten Flammen übergehen. Und es wird dann über Licht und vollends lebenswarm werden im Herzen. Dann erst spricht der dadurch erweckte gottähnliche Geist im Herzen. Es ist der durch die Liebe erweckte gottähnliche Geist im Herzen, der betet. Möglicherweise ein Vermittler zwischen dem inneren und dem äußeren Menschen, wenn nicht sogar der Geist des inneren Menschen selber. Dieser kann unter den Bedingungen wahrer Demut und wahrer Liebe und Hingabe erweckt werden. Und das ist dann auch die Bedeutung des Jesuswortes: Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Auch die Wahrheit kommt aus Demut und Liebe. Im Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen sagt Jesus im großen Evangelium: Denn siehe, Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geiste und in der Wahrheit anbeten. Und sie, dazu braucht es weder einen Berg noch irgendeinen Tempel, sondern lediglich ein möglichst reines, liebevolles, demütiges Herz. Ist das Herz das, was es sein soll, nämlich ein Gefäß der Liebe zu Gott, ein Gefäß voll Sanftmut und Demut, dann ist volle Wahrheit in einem solchen Herzen. Wo aber Wahrheit ist, da ist Licht und Freiheit, denn das Licht der Wahrheit macht jegliches Herz frei. Ist aber das Herz frei, so ist auch frei der ganze Mensch. Wer demnach mit solch einem Herzen Gott liebt, der ist ein rechter Anbeter Gottes des Vaters. Auch Paulus erwähnt im Römerbrief den von der Jara erwähnten gottähnlichen Geist. So sagt er: So nimmt sich auch dieser Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der in die Herzen sieht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gottes will, für die Heiligen ein. In diesem tiefen Gebetszustand kann es geschehen, dass der Mensch aufhört zu sprechen. Er tritt in ein Schweigen ein und lässt diesen Geist wirken. Ohnehin denken ja viele, wenn sie ihr Gebet gesprochen haben, dass es nun zu Ende wäre. Aber echtes Gebet führt über die Worte hinaus und fließt in Schweigen über. Das ist der Bereich der Kontemplation. Kontemplation heißt Betrachtung, Anschauung. Sie ist von Ruhe und Aufmerksamkeit geprägt. Ihr Ziel ist es, den menschlichen Eigenwillen weitestgehend auszuschalten und sich so dem göttlichen Einfluss zu öffnen. Es ist ein Geschehen, in dem der Mensch versucht, auf Gott zu lauschen, sein Wort und seinen Willen innerlich zu empfangen. Søren Kierkegaard, dänischer Philosoph und Theologe, hat seinen eigenen Gebetsprozess auch so beschrieben. Als mein Gebet, so sagt er, immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten auch nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Gott muss die Chance bekommen, uns zu antworten. Am Ende des Gebets hat sich der Mensch ausgesprochen, fühlt sich womöglich erleichtert, ist still geworden. Nun ist für Gott die Gelegenheit gekommen, in den Menschen einzufließen, da dieser endlich mal bei sich zu Hause ist. Der persische Dichter und Mystiker Rumi hat das einmal so ausgedrückt: Ich habe die ganze Welt auf der Suche nach Gott durchwandert und ich habe ihn nirgendwo gefunden. Als ich wieder nach Hause kam, sah ich ihn an der Tür meines Herzens stehen. Und er sprach: Hier warte ich auf dich seit Ewigkeiten. Da bin ich mit ihm ins Haus gegangen.